Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
They don't trust us and we don't trust them, of course.
Kein Vertrauen auf beiden Seiten. Nein, es geht nicht um die Beziehung zwischen Russland und der Ukraine, sondern um die zwischen Israelis und Palästinensern. Der, der das sagt, ist der ehemalige israelische Brigadegeneral Moshe Tamir.
I would say that things went out of control.
Die Dinge gerieten außer Kontrolle, sagt der palästinensische Politiker Mustafa Barghouti damals während der zweiten Intifada vor 20 Jahren. Seitdem hat das gegenseitige Misstrauen immer weiter zugenommen und die Hoffnung auf eine Zwei-Staaten-Lösung hat kontinuierlich abgenommen. Was damals geschah und wie es die jüngsten Geschehnisse in Israel und den Palästinensergebieten beeinflusst bis heute, das ist in der folgenden halben Stunde unser Thema. Ich bin Margarete Wohlan und bei mir im Studio ist Benjamin Hammer, in den letzten 5 Jahren unser Korrespondent in Tel Aviv. Hallo.
Hallo.
Herr Hammer, die zweite Intifada dauerte von 2000 bis 2005. Sie haben darüber einen längeren Beitrag gemacht, den wir uns gleich anhören werden. Dennoch vorher die Frage, in welcher Beziehung dazu stehen die jüngsten gewaltsamen Spannungen? Ich meine die palästinensischen Terroranschläge, die Zusammenstöße auf dem Tempelberg, die darauf folgenden Raketenangriffe aus dem Gaza, die jüngste Ermordung des Wachmanns in der israelischen Siedlung Ariel und so weiter und so fort. Da ist einiges zusammengekommen. Was ist der Grund?
Es ist, wenn wir auf die zweite Intifada und die Gegenwart schauen, eine Erinnerung, dass am Grundproblem, am Grundkonflikt auch 20 Jahre nach dem gewaltvollen Höhepunkt der zweiten Intifada nichts gelöst ist. Es keine Perspektiven gibt auf Frieden, es nur Phasen von vermeintlicher Ruhe gibt. Das kommt ja auch immer stark darauf an, aus welcher Perspektive, wo diese Ruhe besteht. Für Israel kann man aber sagen, und gerade für die Städte Tel Aviv und Hadera, an der Küste Hadera, dort haben wir in den letzten Jahren eine fast nicht gekannte Phase relativer Ruhe gesehen, ohne Terroranschläge. Und gerade in einer Stadt wie Tel Aviv, die ja den Ruf hat, manchmal etwas losgelöst zu sein von der Region, war der Nahostkonflikt, der Konflikt mit den Palästinensern schon sehr weit im Hintergrund. Und die jüngste Gewaltwelle, auch die Terroranschläge im Großraum Tel Aviv, waren dann wie eine Erinnerung. Natürlich ist dieser Konflikt nicht gelöst. Natürlich kann dieser Konflikt Tel Aviv auch erreichen. Und über die Gründe zu sprechen, warum gerade zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Eskalation stattfindet, da gibt es Auslöser, da gibt es vermeintliche Provokationen auf beiden Seiten, beziehungsweise die eine Seite macht die andere verantwortlich. Das Grundproblem ist ein ungelöster Konflikt. Dieser jahrzehntealte Konflikt, der bricht sich immer wieder Bahn.
Herr Hammer, in Israel regiert seit letztem Sommer eine neue Regierung. Sie nennt sich auch die Regierung des Wandels. Deshalb gab es ja auch weltweit wirklich frische, echte Hoffnung darauf, dass es eine Lösung geben wird in dieser Palästinenserfrage. War diese Hoffnung zu naiv?
Ich denke schon, wenn man sich die Äußerungen dieser damals angetretenen Regierung anschaut. Regierung des Wandels, ja. Aber sehr früh haben die klargemacht, wir schreiten voran bei Themen, die uns verbinden, in der Gesundheitspolitik, in der Verkehrspolitik, in der Schulpolitik. Aber wir klammern bewusst das aus, was uns trennt. Diese Regierung, weil sie so verschieden ist, gerade in Bezug auf die Positionen bezüglich der Palästinenser, da sind ja Parteien, die einen Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland fordern und Parteien, die eine klassische Zwei-Staaten-Lösung mit einem weitgehenden Rückzug Israels aus den besetzten Gebieten verbinden. Da hat man gesagt, das kann nicht gut gehen, wenn wir diese Themen versuchen zu verhandeln. Wir sparen die aus. Deshalb ja, die Hoffnungen, dass ausgerechnet diese Regierung da was voranbringt, die waren möglicherweise etwas naiv. Und gleichzeitig zeigt sich natürlich, dass es langfristig gesehen nicht funktionieren kann, das Riesenthema Nahostkonflikt politisch auf die lange Bank zu schieben.
Na, immerhin ist in den letzten Wochen ja auch einiges passiert. Also zum Beispiel ist eine Abgeordnete von Premierminister Bennetts eigener Fraktion zur rechten Likud-Partei gewechselt und die arabische Partei hat erstmal ihre Arbeit ruhen lassen. Sind das bedrohliche Neuigkeiten für die Existenz dieser Regierung?
Es zeigt, wie politisch fragil dieses Bündnis ist. Es ist mitnichten so, dass ein Großteil der Israelis euphorisch hinter diesem Bündnis steht. Es ist mitnichten so, dass, sollte es zu Neuwahlen kommen, dieses Bündnis einen großen Wahlsieg einfahren würde. Im Gegenteil, das ist schon bemerkenswert, dass die Partei des Premierministers Naftali Bennett, die schon nach der letzten Wahl nicht besonders viele Sitze in der Knesset bekommen hat, aktuell noch unbeliebter ist. Und richtig beliebt ist weiterhin die Likud-Partei von Premierminister Benjamin Netanyahu, trotz des Korruptionsverfahrens gegen ihn vor Gericht. Und wenn es zu Neuwahlen käme, dann wäre nicht klar, dass Netanyahu wieder durchregieren kann. Es wäre aber ein sehr riskantes Spiel. Es könnte dieses aktuelle Bündnis beenden. Und wir haben im Moment ein Kräfteverhältnis von 60-60 in der Knesset. Das kann noch ein paar Monate beziehungsweise vielleicht sogar ein paar Jahre ganz knapp gut gehen. Aber es ist knapp und wir sehen, die gesellschaftliche Unterstützung für ein so buntes Bündnis in politischer Form gibt es gerade eher nicht.
Die Frage, die eigentlich dahinter steckt, ist, gibt es überhaupt noch Friedensfreunde bei den Israelis und auch bei den Palästinensern? Ein Teil der Antwort liefert Ihr Beitrag über die zweite Intifada vor 20 Jahren und wie sie bis heute beide Gesellschaften traumatisiert. Und den hören wir uns jetzt beide an.
Der 27. März 2002 war ein ganz besonderer Abend. Juden auf der ganzen Welt feierten den Zederabend und begannen damit das Pessachfest. Im Parkhotel wurden deshalb viele Gäste erwartet. Und auch die Besitzer wollten hier feiern. Der Speisesaal war voll. Auch Holocaust-Überlebende saßen im Speisesaal. Um 19.30 Uhr Ortszeit betrat der Mann aus Tulkarem den Raum und zündete den Sprengsatz. Das Attentat auf das Parkhotel war der verheerendste Selbstmordanschlag während der gesamten zweiten Intifada. Die Hamas-Bewegung übernahm die Verantwortung. 30 Menschen wurden getötet, über 100 Menschen wurden verletzt. Der Anschlag auf das Parkhotel war ein Wendepunkt in den fast 5 Jahren der zweiten Intifada, jenem palästinensischen Aufstand gegen Israel, der von 2000 bis 2005 währte. Nach dem Anschlag begann die israelische Armee eine Militäroffensive und rückte tief in die Städte des besetzten Westjordanlandes vor. Über 1.000 Israelis wurden während der Intifada getötet, darunter mehr als 750 Zivilisten. Auf palästinensischer Seite gab es 3.300 Tote, darunter viele Kämpfer, aber eben auch Zivilisten. Bis heute streiten Israelis und Palästinenser darüber, wen welche Schuld trifft. Bemerkenswert einig sind sie sich jedoch in einem Punkt. Die zweite Intifada hat die Hoffnung auf Frieden zwischen den beiden Völkern zerstört. Bis heute. In einem Industriegebiet südlich von Tel Aviv befindet sich das Waffengeschäft von Moshe Tamir, Spitzname Chico. Im Eingangsbereich steht eine Schaufensterfigur mit Tarnanzug und Schutzweste. Der Zugang zu den Büroräumen ist gesichert, die Tür öffnet sich nur mit einer Chipkarte. Tamir kennt sich aus mit Waffen. Er war bis 2010 Brigadegeneral in der israelischen Armee. 2002, vor 20 Jahren, war er der Kommandeur der Golani-Brigade, einer Eliteeinheit der Armee. Etwa 140 Selbstmordattentate wurden während der zweiten Intifada verübt. Der ehemalige General räumt ein, dass ihn und die Armeeführung das Ausmaß der Gewalt damals überraschte.
This is the largest terror attack ever taken place in the world.
Das war die größte Terrorkampagne, die überhaupt jemals stattgefunden hat. Wir kennen in der globalen Geschichte des Terrors keine Phase mit höheren Zahlen. Dass jemand sein Kind schickt, damit es sich in die Luft sprengt und unschuldige Menschen tötet, das ist schwer zu verstehen. Wenn es um ein oder zwei Fälle geht, dann sagst du, das sind Extremisten. Es wurde aber zum weit verbreiteten Phänomen und das hat uns überrascht.
The amount took us by surprise.
Tamir gehörte zu jenen in der Armee, die eine Offensive forderten, die die palästinensischen Städte im Westjordanland zum Ziel haben sollte. Doch Teile der Armeeführung und der Politik waren skeptisch. Es war eine Zeit, in der die Hoffnung auf den Oslo-Friedensprozess noch anhielt. Teile der Abkommen aus den 1990er Jahren sicherten den Palästinensern eine begrenzte Selbstverwaltung in bestimmten Gebieten zu, in Ramallah zum Beispiel oder in Bethlehem. Ein Einmarsch israelischer Truppen dort hätte international für Empörung gesorgt.
Ich erinnere mich an die große Frustration. Auf der einen Seite wurden wir angegriffen, auf der anderen Seite blieben wir untätig. Wir haben also Druck gemacht. Und nach wurde es allen klar, es besteht keine Alternative zu einer Offensive. Wir können Terroranschläge im Herzen Israels nicht länger akzeptieren. Der Anschlag auf das Parkhotel vor 20 Jahren war dann so schlimm, so blutig, dass es keinen Israeli mehr gab, der noch dachte, es gäbe einen anderen Weg.
Ich denke, es gab keinen einzigen Israeli, der dachte, dass wir in einen anderen Weg gehen können.
Wochenlang kam es zu schweren Kämpfen in den engen palästinensischen Altstädten. Häuserkampf. Die Palästinenser legten Sprengfallen an. Die Israelis rissen daraufhin mit gepanzerten Planierraupen ganze Gebäude ab. Aus Sicht der meisten Palästinenser ist die Intifada wegen ihrer jahrzehntelangen Entrechtung und der Besatzung ausgebrochen. Die Israelis, so sieht es Diana Butu, lösten die Zusagen der Oslo-Verträge nicht ein. Die Ereignisse im Jahr 2002 haben die Palästinenser aus ihrer Sicht für immer verändert.
We were forever changed by the events of 2002.
Die palästinensische Juristin war vor 20 Jahren mitverantwortlich für die Friedensverhandlungen. Die scheiterten immer wieder und führten nicht zum Frieden. Heute kann von einem Friedensprozess gar keine Rede mehr sein. Als die israelische Armee ihre Offensive startete, war Diana Butu in Ramallah.
Ich war damals mittendrin. Es war beängstigend. In meiner Wohnung konnte ich hören, wie die Panzer in die Stadt rollten. Ich weiß nicht, ob Sie so etwas schon mal gehört haben. Es ist sehr laut. Auf ihrem Weg fuhren die Panzer einfach über Autos und machten sie platt.
Literally flattening cars along the way.
Bis heute vergehe kein Tag, an dem sie nicht an die Ereignisse vor 20 Jahren zurückdenke, sagt Diana Butu. An die Ausgangssperren, die Tage dauerten. Und wie sich 7 Leute in der Wohnung von einer Packung Spaghetti ernährten. An israelische Soldaten, die ihr Haus stürmten und die Türspione zusprühten, damit niemand wusste, was im Treppenhaus geschieht.
Throughout the period of the invasion of the West Bank,
während dieser Zeit der Invasion des Westjordanlandes versuchten wir den Kindern das abzugewöhnen, was sie nun einmal machen, draußen spielen. Denn zuvor wurden Kinder, die damals im Garten waren, von scharfer Munition getroffen.
Auch Mustafa Barghouti verbrachte die zweite Intifada in Ramallah. Er ist Arzt und Politiker und setzt sich seit Jahren für gewaltfreien Widerstand ein. Dennoch verurteilt er die Gewalt aus den eigenen Reihen nicht. So wie viele andere Palästinenser auch. Barghouti sagt, man könne doch den Opfern, damit meint er die Palästinenser, keinen Vorwurf machen.
You can't blame people who are victims. As a medical doctor, I tell you,
als Mediziner sage ich Ihnen, das Schlimmste, was ein Arzt machen kann, ist, die Ursache für eine Erkrankung zu übersehen und sich auf die Symptome zu konzentrieren. Die Gewalt war eine Reaktion auf Probleme. Und die Probleme waren Israels Weigerung, den Friedensprozess umzusetzen und die Besatzung zu beenden.
Israel wiederum wirft den Palästinensern vor, für das Scheitern des Oslo-Friedensprozesses verantwortlich zu sein. Der palästinensische Politiker Mustafa Barghouti sagt noch einen Satz, den wohl beide Konfliktparteien unterschreiben können. Damals gerieten die Dinge außer Kontrolle.
I would say that things went out of control.
Wann die zweite Intifada genau endete, darüber gibt es bis heute verschiedene Meinungen. Manche nennen den November 2004, als Yasser Arafat starb. Andere den Februar 2005, als sich beide Konfliktparteien bei einem Treffen in Ägypten ein Ende der Gewalt versprachen. Heute gibt es in Städten wie Tel Aviv und Haifa praktisch keine schweren Terroranschläge mehr. Israel führt dies auch auf die inzwischen erbaute Sperranlage zurück. Sie besteht aus Zäunen und Mauern. Die ersten entstanden im Jahr der schweren Gewalt, vor 20 Jahren. Aus Sicht der Palästinenser geht es bei der Sperranlage aber nicht um Sicherheit, sondern darum, die Palästinenser abzuschotten, ihnen den Zugang zum Beispiel nach Jerusalem zu verwehren. Außerdem leibe sich Israel durch den Verlauf der Sperranlage Teile des Westjordanlandes ein. Nathan Schneider, der deutsch-israelische Soziologe, ist davon überzeugt, dass ihn die Mauer schützt.
Dieser Schutzwall, diese Mauer, ne, die durch dieses Land sich zieht, die ganz schrecklich aussieht, weil sie wirklich das Land teilt in dem Sinne. Aber diese Mauer hat ihre positiven Konsequenzen für viele gehabt, seitdem die Mauer steht. Und diese Mauer ist auch symbolisch. Ne? Diese Mauer ist in der Tat symbolisch, weil sie nicht nur eine Betonmauer ist, sondern auch eine kognitive Mauer.
Die zweite Intifada hat nicht nur Menschenleben zerstört, sondern auch den gemeinsamen Alltag zwischen Israelis und Palästinensern. Sie trennt die beiden Völker bis heute. Geblieben sind die Traumata und bei manchen auch der Hass. Nathan Schneider sagt, nach dem Anschlag auf das Parkhotel vor 20 Jahren hatte er keinen Bock mehr. Und bis heute hielten Teile dieses Gefühls bei ihm an. Und nicht nur bei ihm. Während der zweiten Intifada hätten sich die meisten Israelis aus dem Lager der Friedensaktivisten verabschiedet.
Das Milieu, das den Friedensprozess mitgetragen hat, hat sich von diesem Prozess abgewandt und ist härter geworden, sagen wir mal, unversöhnlicher geworden. Und unversöhnlicher geworden, auch geblieben, eigentlich bis heute. Auch mitleidsloser, ne? Das merkt man ja auch in jeder Bombardierung des Gazastreifens, dass die Israelis, wenn sie von Raketen aus Gaza angegriffen werden und dann die israelische Luftwaffe dann darauf antwortet, dass die meisten Israelis kein Mitgefühl, sagen wir mal, für das Leiden der anderen Seite haben. Und ich glaube, das ist das, was passiert ist in dieser Zeit auch. Das Mitgefühl für das Leid des anderen ist völlig neutralisiert worden.
Neutralisiert ist auch das Vertrauen. Sie vertrauen uns nicht und wir vertrauen ihnen nicht, sagt Moshe Tamir, der ehemalige israelische Brigadegeneral.
They don't trust us and we don't trust them, of course.
Auch Diana Butu, die palästinensische Juristin, ist bis heute ernüchtert. Ihre Generation, sagt sie, habe ihren Kindern die Traumata der zweiten Intifada weitergegeben. Junge Palästinenser sehen ihre Zukunft mittlerweile eher im Ausland. Butu weiß auch, dass die Führung der Palästinenser heute nur noch wenig Rückhalt in der eigenen Bevölkerung hat, was auch an der zweiten Intifada liege.
Die palästinensische Autonomiebehörde hat sich von dieser Zeit niemals erholt. Sie weiß, dass ihre Anführer jederzeit unter Hausarrest gestellt werden können, wie damals Arafat. Sie weiß, dass die israelische Armee jederzeit in palästinensische Städte einrücken kann. Und so machen sie es bis heute.
Amos Harel ist einer der erfahrensten Journalisten in Israel. Er schreibt für die Zeitung Haaretz und beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt. Aber auch er hat keine Antworten auf diese eine zentrale Frage. Wie können Israelis und Palästinenser nach Jahrzehnten der Gewalt in Frieden nebeneinander oder sogar miteinander leben?
Solving the situation to begin with was almost impossible.
Es ist ohnehin schon fast unmöglich, den Konflikt zu lösen. Dann kam außerdem noch die Angst mit ins Spiel, dieses permanente Gefühl, dass sich jemand neben dir in die Luft sprengen könnte, dass jemand versucht, dich zu töten. Die Leute sagen heute, das ist für mich nicht mehr verhandelbar. Ich muss meine Familie beschützen. Dann aber ist der Konflikt fast unlösbar.
So lehnt Israel einen Rückzug aus dem besetzten Westjordanland nicht nur aus ideologischen Gründen kategorisch ab. Die israelische Regierung argumentiert auch mit der nationalen Sicherheit, verweist auf die Gewalt, die vom Gazastreifen ausgeht, nachdem Israel die dortigen Siedlungen aufgab. Im Westjordanland und in Ostjerusalem hingegen werden israelische Siedlungen seit Jahren ausgebaut. Die Präsenz der israelischen Armee ist enorm. Aus israelischer Sicht mag dies vorläufig der Sicherheit dienen. Eine Zwei-Staaten-Lösung mit einem zusammenhängenden, souveränen Staat Palästina ist dadurch aber fast unmöglich geworden. Einfache Lösungen gibt es nicht mehr. Und so wird der Konflikt mit den Palästinensern in weiten Teilen der israelischen Bevölkerung verdrängt. Verdrängt werden auch künftige Kriege, eine mögliche dritte Intifada. Nathan Schneider, der deutsch-israelische Soziologe.
Man aktiviert Verdrängungsmechanismen. Man kann unruhig werden, aber man sagt, okay, noch ein Tag. Irgendwie noch ein Tag vorbeigegangen. Und man gewöhnt sich an dieses Limbo sozusagen. Da kann man sich dran gewöhnen auch. Und man kann das verdrängen oder man kann das als das neue Normale auch irgendwie definieren. Dass es Konflikte gibt, die keine Lösung haben.
Das ist alles ziemlich traumatisch auf vielen Ebenen. Es geht um die Todesopfer, um Freunde, die in der Armee ums Leben kamen. Es geht um die ständige Angst. Und manchmal geht es auch um das, was wir anderen angetan haben. Über all das wird nicht viel geredet, es wird ausgeblendet. Wir reden in diesem Land über den Libanon oder den Yom Kippur-Krieg, den Gründungskrieg. Und wie viele Gespräche haben Sie über die zweite Intifada gehört? Wir sind eine posttraumatische Gesellschaft, besonders mit Blick auf die zweite Intifada.
Regarding the second Intifada.
Schmerz, Verdrängung, Traumata, Misstrauen. Die Ereignisse vor 20 Jahren, dem Höhepunkt der zweiten Intifada, wirken bis heute nach. Der frühere Brigadegeneral Moshe Tamir mag damals militärisch Siege errungen haben. Glücklich wirkt er nicht, wenn er jetzt, 20 Jahre später, zurückblickt. Damals wurde auch seine Hoffnung auf Frieden zerstört.
My children are the fourth generation of people serving in the military.
Meine Kinder sind nun die vierte Generation von Israelis, die in der Armee sind und in den Krieg ziehen. So etwas macht einen nicht glücklich, es macht einen traurig. Leider gibt es hier kein Happy End. Meine Generation hat versagt. Wir haben versucht, Frieden zu schließen und sind gescheitert.
Soweit der ehemalige israelische General Moshe Tamir im Beitrag von Benjamin Hammer, der weiterhin bei mir im Studio ist. Ziemlich düster seine Aussagen, Herr Hammer, oder?
Sehr. Und ich erinnere mich noch gut an das Interview mit ihm in seinem Waffengeschäft südlich von Tel Aviv. Ich hatte das Aufnahmegerät ausgeschaltet, war schon auf dem Weg nach draußen, habe mich bedankt. Und Moshe Tamir schaute mich an und sagte, es wird bald wieder Gewalt geben. Es wird zu einer großen Eskalation kommen zwischen Israelis und Palästinensern. Dann sagte ich, kann ich das noch aufnehmen? Ich würde das Aufnahmegerät gerne noch mal anschalten. Und er sagte, lass das mal lieber. Das ist alles zu traurig. Das hat mich sehr beeindruckt und leider auch im Negativen beeindruckt dann, dass der Mann Recht behalten hat, dass wenige Wochen nach der Recherche meiner Sendung über die zweite Intifada es zu einer Welle der Gewalt gekommen ist in Israel und dann später eben als Reaktion auch in den palästinensischen Gebieten, wie wir sie selten in den letzten Jahren gesehen haben.
Herr Hammer, welchen Rückhalt haben denn die Palästinenser bei den anderen arabischen Staaten? Anders gefragt, wie wichtig ist diese Existenz eines Palästinenserstaates für die anderen arabischen Staaten? War ja bisher nicht verhandelbar. Das scheint sich jetzt ein bisschen zu ändern, weil der Iran stattdessen wichtiger wird für viele arabische Städte wie Marokko, wie Ägypten. Täuscht dieser Eindruck oder ist das richtig?
Also die Annäherung zwischen mehreren arabischen Staaten mit Israel fußt auch auf der gemeinsamen Rivalität bis Feindschaft gegenüber Iran. Völlig richtig. Und das Interesse der arabischen Staaten, öffentlich Solidarität mit den Palästinensern zu bekunden, ist immer weiter gesunken. Warum sage ich öffentlich? Im Hintergrund war da schon nicht mehr viel Unterstützung da. Man hat informell längst mit Israel verhandelt. Das ist deshalb alles so wichtig, weil es eigentlich ein arabisches Versprechen gegenüber den Palästinensern gab, beziehungsweise ein Angebot an Israel, die arabische Friedensinitiative, auch ungefähr 20 Jahre alt. Da wurde gesagt, ja, wir können uns eine Annäherung, eine Normalisierung mit Israel gut vorstellen, aber nur wenn der Nahostkonflikt beendet ist, wenn es also einen eigenen palästinensischen Staat und ein Ende der israelischen Besatzung gibt. Und das haben wir mit den sogenannten Abraham-Abkommen und weiteren Abkommen gesehen, ist nicht mehr nötig. Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain, Marokko nähern sich an Israel, ganz offiziell diplomatisch, ohne dass irgendetwas gelöst wäre an diesem Konflikt. Und ich erinnere mich gut an die Pressekonferenz des emiratischen Außenministers vor kurzem in der Wüste von Israel. Dieser Mann hat, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das Wort Palästinenser in seinem Statement kein einziges Mal in den Mund genommen. Das war bei den Ägyptern und bei den Marokkanern etwas anders, aber steht doch symbolisch dafür, dass zum Beispiel die Emirate ganz andere Prioritäten setzen und, wenn wir uns kurz in die Lage der Palästinenser hineinversetzen, ein eigener, souveräner, zusammenhängender Staat absolut nicht in Aussicht. die fühlen sich verraten von den arabischen vermeintlichen Brüdern und Schwestern.
Herr Hammer, zum Schluss noch kurz die Frage. Nach 5 Jahren als Korrespondent verlassen Sie im Sommer Tel Aviv. Wie sehen Sie die Zukunft der israelisch-palästinensischen Beziehung? Auch angesichts der vielen Interviews, die Sie geführt haben, die alle relativ resigniert waren, wie man im Beitrag auch hörte. Kann es Frieden im Nahen Osten geben, wenn diese Frage nicht gelöst wird?
Nein. Und es muss Frieden im Nahen Osten geben, wenn wir nicht auf eine ganz katastrophale, schlimme, gewaltvolle Situation zulaufen wollen. Ich werde dieses Berichtsgebiet natürlich mit vielen schönen, intensiven Erinnerungen an die Zeit dort, auch mit meiner Familie und die vielen Recherchen, die ich machen durfte, verlassen. Ich werde es aber auch in gewisser Weise resigniert und niedergeschlagen verlassen, aufgrund der Perspektivlosigkeit einer Lösung und auch sehr besorgt. Da geht es mir vor allem um die Bevölkerungsentwicklung. Wir haben immer noch ein rasantes Bevölkerungswachstum auf beiden Seiten. Und ich persönlich kann mir einfach nicht vorstellen, zum Beispiel Gazastreifen, im Moment über 2 Millionen, in ein paar Jahrzehnten 5, 6, 7 Millionen Einwohner. Da laufen wir wirklich auf, ich weiß nicht, welches Wort vielleicht zu drastisch ist, aber auf ganz, ganz katastrophale Zustände zu. Und in meiner Sendung haben wir ja auch gehört, dass die Menschen in dieser Region das eigentlich nur mit Verdrängung bewältigen können. Nur halte ich bei einem der längsten, schlimmsten Konflikte der aktuellen Gegenwart Verdrängung für eine gefährliche Sache. Also ich verlasse dieses Gebiet sehr besorgt.
Soweit Benjamin Hammer, unser Korrespondent in Tel Aviv, noch bis zum Sommer über die Geschichte und Gegenwart der palästinensisch-israelischen Beziehung und die düsteren Aussichten für die Zukunft. Und weil Sie momentan zu Besuch in Berlin sind, haben wir dieses Gespräch auch im Berliner Funkhaus aufnehmen können. Herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Im Podcast der Weltzeit morgen geht es um Honduras. Der Ex-Präsident Hernandez wurde von seiner Nachfolgerin an die USA ausgeliefert, wegen Verwicklungen in den internationalen Drogenhandel. Dieser Coup, der da der Präsidentin Castro gelungen ist, ist ein erster Schritt, um das Land aus der Abhängigkeit von der organisierten Kriminalität zu befreien. Mehr dazu morgen. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.